Ja, es ist erstmal schön, hier zu sein, auch zum zweiten Mal. Ich war, glaube ich, vor circa 3 Jahren schon mal hier und habe mich gewundert. Ich wurde tatsächlich nochmal eingeladen. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Nee, ich freue mich von Herzen, hier zu sein und auch heute euch ein bisschen was weitergeben zu dürfen. Ich habe mir ein Thema ausgesucht, das habe ich genannt Bekehrung zur Welt. Und der Untertitel ist Heraus aus dem christlichen Dunstkreis. Der Bibeltext, der dem zugrunde liegt, sind die Worte Jesu aus Johannes 17, Vers 15 bis 19. Und zwar ist es kurz vor seiner Himmelfahrt, wo er folgende Worte spricht. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Eine Sache, die mir dabei direkt kam, war dieser Spruch, seid in der Welt, aber nicht von der Welt, den ich schon des Öfteren gehört hatte auch und denke, dass das zum Großteil auch aus diesem Bibeltext herrührt. Und ich sage mal so, diese Spannung zwischen Absonderung und Anpassung ist das, was es heute thematisch gibt oder worauf ich eingehen möchte. Und das ist auch ein Thema, was, denke ich, nicht nur brandaktuell ist, sondern schon seit jeher durch alle Generationen der Christenheit sich gezogen hat und es immer wieder darum ging, dort sich diese Frage zu stellen. Ich denke schon, dass es auch in der Kirchengeschichte einige Extrembeispiele in die eine oder auch in die andere Richtung gegeben hat. Dennoch denke ich, dass wir als evangelikale Gemeinden uns auch aktuell wieder nach dem angemessenen Verhältnis von Abschottung und Integration dass wir uns da die Frage stellen müssen oder die beantworten müssen. Und natürlich habe ich auch meine persönliche Prägung und meine Vorstellungen und Ansichten und ich muss auch mir persönlich diese Frage immer wieder neu beantworten und stehe auch in derselben Spannung. Es gibt ein paar Gedanken, die mich beschäftigt haben und die ich gerne mit euch teilen möchte. Meine Absicht ist es aber dabei nicht, irgendjemand zu verurteilen oder irgendwas besser zu wissen oder mich gar als denjenigen hinzustellen, der die Weisheit mit Löffel gefressen hat oder der weiß, wie der Hase läuft. Ich denke, aus den Worten, die ich eben gesagt habe, wird deutlich, dass auch ich immer wieder am Ringen bin und am Suchen danach, was das richtige Verhältnis und das richtige Maß auch dessen ist. Und ich wünsche mir natürlich, dass ich hier zum Nachdenken anregen kann und dass ich das letzten Endes auch anstoßen kann, dass ihr als Gemeinde individuell euch diese Frage wieder ganz neu stellt und auch für euch beantwortet. Nicht von der Welt, was heißt das? Ich würde gerne am Anfang eine Frage in den Raum stellen. Man sieht sie hier schon. Ich habe es mal so formuliert, wie sehen andere Dorfbewohner eure Gemeinde und was denken sie über euch? Könnt ihr es mal kurz sacken lassen, wir machen das Ganze auch interaktiv. Also falls jemand was hat, wo er sagt, so sehen die uns, darf er das gerne auch ins Mikro sagen, dass wir das alle mitbekommen. Also es ist eine kleine interaktive Umfrage sozusagen. Was denken andere Dorfbewohner über euch als Gemeinde? Gibt es noch mehr Sachen, die euch dazu einfallen? Stimmen, die ihr so irgendwo mitbekommt, vielleicht aus zweiter, dritter Hand, was über die ortsansässigen Gemeinden gedacht wird oder die Leute, die zu den Gemeinschaften gehören? Also ich weiß, um aus unserem Dorf mal zu sprechen, danke dem Matthias, vielleicht deckt sich das ja auch mit dem, was von dem ihr hört, was andere über euch denken. In Niederweisel, wo ich ja herkomme, waren wir als die Mucker oder die Frommen bekannt. Die denken, sie wären was Besseres zumindest. Oder auch die Leute nehmen nicht am gesellschaftlichen Leben teil. Vielleicht auch, die können keinen Spaß haben oder die dürfen keinen Spaß haben. Manch einer hat vielleicht auch gedacht, naja, die sind so ein bisschen komisch, die heiraten alle ganz jung und kriegen viele Kinder. Vielleicht ist es auch eins der Vorurteile, die man da zu hören bekommen hat. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, woher kommen so gewisse Ansichten über uns als Christen, die wir in unseren Ortschaften tätig sind. Und warum nimmt man uns vielleicht manchmal als weltfremd wahr oder auch als keinen Teil der Gesellschaft oder vielleicht auch als Leute, die vielleicht was Besseres sein wollen oder denken sie wären es oder zumindest, dass das so rüberkommt. Ja? Und ich bin der Meinung, dass eine Hauptursache darin natürlich schon aus dem Bild herkommt, wie wir diesen Halbsatz nicht von der Welt interpretiert haben in der Vergangenheit und wie wir ihn auch noch interpretieren. Und ich habe versucht, mal 4 mögliche Interpretationen von nicht von der Welt heute vorzubereiten oder mit euch zu teilen. Mag sein, dass das eine richtige oder falsche Interpretation ist, das ist jedem selbst überlassen. Vielleicht sind auch ein oder andere Interpretationen mögliche Fehlinterpretationen. Ich will zunächst mal vorstellen und dann kann man ja gucken, was ist vielleicht der richtige Weg für einen selber oder auch für die ganze Gemeinde. Wir fangen an mit dem ersten, das nennt sich Exklusion. Ich habe versucht, das bildlich darzustellen und habe bewusst auch diese Begriffe aus der Pädagogik genommen, wo Exklusion einer davon ist und dass man einfach das vor Augen hat und sieht, was meint das denn? Also wir haben jetzt hier die roten Punkte, das ist jetzt sozusagen die Welt und in dem Moment sind die bunten Punkte die Christen, die nicht Teil dieser Welt sind, sondern sich abschotten. Exklusion meint für mich Absonderung aus Angst vor Verweltlichung oder Versuchungen. Und ich bin bei der Recherche meiner Predigt auf einige interessante Artikel gestoßen, die mich inspiriert und zum Nachdenken angeregt haben. Es gab aber auch einige, die mich eher abgeschreckt haben. Der folgende Artikel, der betont im Besonderen diese Absonderung von der Welt und der ist sogar recht zeitgemäß, ist sogar aus einer Internetquelle, hört sich auch gut an, bibelpraxis.de, und bin ich darauf gestoßen, dachte mir, lohnt sich doch mal, das durchzulesen. Die Frage, die es da zu beantworten ging, war schon recht spannend. Die hieß nämlich, darf man als Christ in den Fußballverein gehen? Hier kommt die Antwort. Natürlich findet in einem Sportverein zunächst einmal eine körperliche Betätigung statt. Bei kleinen Kindern und gegebenenfalls auch Älteren ist es damit zunächst auch getan. Aber sehr schnell kann das dazu führen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, sagt der Autor, dass man nach dem Training zusammensitzt, länger miteinander spricht und wenn man älter wird, ein Glas Bier oder mehr trinkt und dann sitzt man inmitten von Ungläubigen, vielleicht auch beiderlei Geschlechts, sodass weltliche Bindungen entstehen. Der ein oder andere schmunzelt vielleicht, wenn er das liest, aber ich denke, das ist nicht ungewöhnlich, dass man das vor 30 Jahren vielleicht auch hier bei einem Pfingstmissionsfest so von der Kanzel hätte sagen können und dass das vielleicht wenige gestört hätte. Der Autor sträubt sich hier offensichtlich davor, weltliche Bindungen einzugehen, aus Angst vor dem Einfluss der Welt. Womöglich befürchtet er, unrein zu werden. So nach dem Motto, was, wenn der Schmutz der Welt auf mich abfärbt und meine weiße Weste beschmutzt? Was ist, wenn die weiße Weste Schmutzflecken bekommt? Er hat möglicherweise auch Angst um sein eigenes Seelenheil oder Angst davor, seinen Status bei Gott zu verlieren. Die ganze Welt scheint böse und verschlingt uns und bringt uns von dem schmalen Weg ab, vom Weg, der in den Himmel führt, hin zu dem breiten Weg der Verdammnis. Und ein schönes Beispiel für diese Angst und ein Sinnbild für diese strikte Exklusion der Christen kommt in einem Gemälde von Charlotte Rylen aus dem Jahre 1867 ganz gut zum Ausdruck, wie ich finde. Ich weiß nicht, wem das Bild bekannt ist, das heißt der breite und der schmale Weg. Wir können es mal kurz gemeinsam anschauen. Also er sieht hier auf der linken Seite diesen breiten Weg. Da ist ein sehr einladendes Tor, da kann man einfach reinlaufen, ohne irgendwelche Anstrengungen. Und dann führt das direkt auf den breiten Weg, bei dem sowohl ein Wirtshaus als auch Glücksspiel, Casinos, eine Tanzbar und was da so alles auf dem Weg wartet auf die Leute, die diesen Weg einschlagen. Und wo der hinführt, kann man oben links in der Ecke sehen. Auf der rechten Seite ist dieser schmale Weg, den es zunächst mal zu finden gilt, der auch durch so eine kleine Öffnung in der Mauer nur betretbar ist und der sich dann parallel zu dem anderen weiterschlängelt, ohne aber wirklich viel Kontakt miteinander zu haben. Man sieht da in der Mitte, gibt es nochmal die Möglichkeit, irgendwo Kontakt zu der anderen Seite aufzunehmen. Ansonsten ist das eigentlich ein Weg, der unabhängig von dem anderen verläuft und da keine Parallelen hat. Ich will auch dieses Gemälde an der Stelle gar nicht verurteilen. Ich will nur damit verdeutlichen, wie wir geprägt sind, wo wir herkommen und wie auch diese Absonderung in der Vergangenheit interpretiert wurde. Und ich denke, dass vor allem den Älteren oder einigen Älteren dieses Bild noch bekannt sein dürfte. Ich habe sogar schon von Leuten gehört, die dieses Bild als Poster im Kinderzimmer hatten und somit jeden Tag erneut daran erinnert wurden, sich von der Welt abzusondern und nicht Teil der Welt zu werden. Ein weiteres Beispiel aus der Geschichte, was noch ein Tick älter ist, was ich aber trotzdem ganz passend fand, ist die Geschichte der Christen, der sogenannten Puritaner. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das was. Das ist eine Glaubensbewegung, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in England entstanden ist, die sich dann auch weiter nach Amerika ausgebreitet hat. Und die Puritaner legten zunächst mal großen Wert auf die persönliche Bekehrung, auf persönliche religiöse Erfahrung und die Abkehr von allem, was sie als weltlich ansahen. Also die Puritaner sahen den Teufel quasi in jeder weltlichen Aktivität. Was ganz spannend ist, wenn man oder sich mal anschaut, mit was das heute gleichgesetzt wird. Puritanismus, um jetzt mal den englischen Begriff zu bemühen, wird im Sprachgebrauch gleichgesetzt oder synonym verwendet mit kalt, blutleer, kleingeistig, selbstverleugnend, heuchlerisch und nachtragend. Und ich denke, dass diese Synonyme auf keinen Fall oder diese Eigenschaften im Sinne der Erfinder oder Gründerväter waren, die sich auf den Weg gemacht haben, um wirklich die persönliche Bekehrung und den persönlichen Glauben in den Vordergrund zu stellen. Nichtsdestotrotz sind sie irgendwo da gelandet. Und in ihre Frömmigkeit hat sich sehr bald eine fatale Selbstgerechtigkeit eingeschlichen und die Laster sind lediglich in eine größere Heimlichkeit verdrängt worden, aber damit nicht überwunden. Und insbesondere die heutige Generation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ich glaube, der kann man in der Beziehung nicht so viel vormachen. Also sie haben so eine Art Riechler dafür, ob etwas echt ist oder nicht echt ist. Der Begriff Authentizität, also übersetzt vielleicht mit glaubwürdige Echtheit, der hat einen viel höheren Wert als die fromme Fassade. Und die Jugend braucht authentische Vorbilder, die ihre Fehler und Schwächen offen zugeben und sie nicht unter dem frommen Deckmäntelchen verstecken. Und ich habe es so wahrgenommen, dass viele junge Menschen ein Bedürfnis danach haben, nach Authentizität und Echtheit. Sie, die sie den ganzen Tag in den Medien irgendeine Welt vorgegaukelt bekommen, von der sie genau wissen, dass es eine riesengroße Scheinwelt ist, die sehnen sich danach, dass man irgendwo wirklich ernsthaft sein kann und authentisch sein kann, so wie man ist, dass man angenommen ist. Und dass man nicht so tun muss, als ob man irgendwas wäre, was man vielleicht gar nicht ist, sondern eben mit seinen eigenen Fehlern offen umgehen kann und so angenommen ist. Und eigentlich müsste uns das als Christen ja auch leicht fallen. Denn Transparenz bedeutet ja im Grunde, wir sind alle gefallene Menschen, die Gott ganz dringend für ihr Leben brauchen. Und es bedeutet nicht einfach nur zu versuchen, sich selbst richtig zu verhalten, sondern unser Leben ehrlich zu leben. Und so, dass wir selber mit den Problemen, die unsere Lebensführung verursacht hat, auch offen umgehen. Paulus sagte in Römer 3, Vers 23, es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen. Darin sind sich alle gleich. Alle haben gesündigt und können Gottes Herrlichkeit nicht aus eigener Kraft erlangen. Menschen, die mit Jesus leben, unterscheiden sich sozusagen erstmal überhaupt nicht von anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Sie sind alle Sünder und das sind wir alle auch, die wir hier sitzen. Das Einzige, was uns letzten Endes davon unterscheidet, ist, dass wir jemanden haben, der uns vergeben hat. Und weil wir Jesus kennen, der uns vergeben hat, haben wir einen neuen Weg gefunden, wie wir mit unseren Fehlern und unserer Sünde und unserer Schwäche umgehen können. Und ich denke, wenn wir anderen Menschen von Jesus weitererzählen wollen und sie dafür gewinnen wollen, dann müssen wir auch lernen, offen zu unseren Kämpfen, zu unserem Versagen zu stehen und zu den Schwierigkeiten, die wir selber auch haben. Denn was uns glaubwürdig macht, ist nicht, dass wir alles im Griff haben, sondern wenn unsere Freunde, die wir haben, sehen, dass wir auch Dinge haben, die uns beschäftigen und die uns die Kraft rauben und dass wir diese aber mit Gottes Hilfe im Griff haben, beziehungsweise mit Jesu Hilfe auch diese Sachen überwinden können. Es gibt noch ein Lied, was mir in dem Kontext eingefallen ist, was bestimmt auch zum Repertoire des Posaunenchors gehört, was aber auch da in diese Richtung gehen kann. Das Lied Wohl dem, der nicht wandelt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Ist zunächst nur auch melodisch ein schönes Lied und vom Inhalt her begründet es auf Psalm 1. Ich will den jetzt nicht im Detail auseinandernehmen, sondern mir geht es nur darum zu sagen, vielleicht hat man den falsch interpretiert, weil das könnte ja auch heißen, wohl dem, der keinen Kontakt mit Gottlosen hat. Und ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Ist es denn ein Zeichen geistlicher Reife, keine nichtchristlichen Freunde mehr zu haben? Ich kenne aus Zeiten meiner Uroma, zumindest wurde mir davon erzählt, dass es solche Sprüche mal gegeben hat und die haben es auch noch bis in die Neuzeit geschafft. Das Bein, das sich zum Tanze regt, das wird im Himmel abgesägt. Vermutlich ist es hier ein Begriff oder jeder hat das schon mal gehört. Meistens hat man das eher lustig verwendet. Ich glaube aber schon, dass es auch eine Zeit gab, in der man das ernsthaft so gemeint hat und in der das auch umgesetzt wurde. Und ich habe natürlich in meiner Jugend auch mit solchen Verboten, Geboten oder Regeln zu tun gehabt. Also wenn man zum Beispiel bei uns in die Gemeinschaft ging, ins Vereinshaus in Niederweisel, dann hatte man nichts verloren, weder auf eine Kirmes noch beim Fasching und erst recht natürlich nicht in einer Diskothek. Kommen wir von der Exklusion zur Separation. Separation meint bei mir Absonderung aus Bequemlichkeit. Oftmals stelle ich fest, dass wir es uns in unseren Gemeinden recht gemütlich gemacht haben. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben christliche Freunde, christliche Bücher, christliche Musik, es gibt christliche Schulen, eine Menge christliche Veranstaltungen und vieles, vieles mehr. Manchmal habe ich den Eindruck, wir kreieren so eine Art Parallelwelt. Wir sitzen in den Sesseln unserer christlichen Komfortzone und übertrieben gesagt haben wir vielleicht auch manchmal unseren christlichen Kuschelclub. Ja, wir brauchen die Welt eigentlich nicht, um uns zu beschäftigen. Wir sind mit der Vorbereitung von frommen Veranstaltungen so gut beschäftigt, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, uns anderweitig einzubringen. Und auch hier möchte ich nochmal sagen, bitte versteht mich nicht falsch. Gemeinde darf ein Ort sein, wo man zu Hause ist und wo es schön ist, wenn man sich dort wohlfühlt. Wenn aber die Gemeinde nur zum Selbstzweck wird und ihren Auftrag vernachlässigt, dann denke ich, ist es Zeit, das auch in Frage zu stellen. Kommen wir zur dritten möglichen Interpretation. Integration. Das ist ja ein Begriff, der gerade in den letzten 2-3 Jahren viel bemüht wurde in diversen Kontexten. Ich meine mit Integration Absonderung aus Angst vor Verwässerung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Angst davor haben, dass unsere Lehre durch den Einfluss von außen verwässert wird. Und deswegen suchen wir oftmals auch gar nicht den Dialog mit anderen Christen. Und vielleicht kommt es auch in dem wieder, wie andere uns sehen, dass wir damit was vermitteln. In dem Moment, wo wir sagen, wir wollen vielleicht auch nichts mit den anderen zu tun haben, sendet das eine Botschaft, die irgendwie zumindest indirekt vermittelt, die sind was Besseres, die haben es gar nicht nötig oder wollen nicht mit uns zusammenarbeiten. Wir sind die Verfechter der Wahrheit und die einzigen bibeltreuen Christen. Und unbewusst nimmt man da eine Beurteilung vor in, ich sage mal, bessere Christen und schlechtere Christen. Und ich musste feststellen, dass die evangelische Kirche in manchen Dingen wesentlich näher an der Welt ist und das hat auch gewisse Vorteile. Durchaus gibt es Themen, die man kontrovers diskutieren kann und auch muss. Nichtsdestotrotz hat die Kirche aber ein Standing, insofern, dass sie ja, als erster Ansprechpartner in Glaubensfragen wahrgenommen wird. Wenn Leute aus dem Ort eine Beerdigung haben oder eine Hochzeit oder eine Taufe oder Konfirmation, was auch immer, da ist die Kirche der erste Ansprechpartner. Und bei uns im Ort hat die Kirche sogar einen festen Platz auf der Kirmes. Ich weiß nicht, ob das hier im Vogelsberg auch so ist. Ich nehme an, dass es schon in der einen oder anderen Ortschaft vorkommt, dass es bei einer Kirmes am Sonntagmorgen auch einen Gottesdienst gibt. Und auch hier will ich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger stehen und das verurteilen oder so. Aber weil ich auch weiß, dass es schon viele Ansätze gegeben hat, mit den jeweiligen Ortsgemeinden zusammenzuarbeiten und dass es auch nicht immer ganz einfach ist. Trotzdem möchte ich ermutigen, da nicht aufzugeben, denn wir haben als Christen einen gemeinsamen Auftrag und Gott will und kann uns da alle dazu gebrauchen. Ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, dass mein Vater mir in mancherlei Hinsicht ein gutes Vorbild geworden ist, zumindest was das jetzt angeht. Wir sind auch nicht immer bei allem einer Meinung, was vielleicht auch normal ist bei einem Vater-Sohn-Verhältnis. Aber ich habe merken dürfen, dass in der Hinsicht mein Papa einiges auf die Reihe bekommen hat. Und zwar ist er Mitglied der Geschoner-Gemeinde bei uns im Ort gewesen und gleichzeitig aber auch viele Jahre im Kirchenvorstand. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber bei uns bringt es eine gewisse Spannung per se mit sich schon mal. Und mein Papa war sozusagen ein Brückenbauer. Das ist ein sehr spannender Job, nämlich da muss man einiges auch an Spannungen aushalten. Und darüber hinaus, über das Engagement in der Kirche, hat er sich aber auch eingesetzt für das Wohl seines Dorfes. Zum Beispiel als Ortslandwirt oder im Ortsbeirat, bei der Feuerwehr etc. Und ich habe gemerkt, da kann ich einiges von lernen. Kommen wir zur vierten möglichen Interpretation. Die nennt sich Inklusion. Und wer sich im pädagogischen Bereich ein bisschen auskennt, weiß, dass Inklusion auch da in aller Munde war und noch ist und ein Thema ist, was viele beschäftigt, weil es da um Teilhabe geht, um echte Teilhabe an der Gesellschaft. Biologisch gesehen sind wir natürlich von der Welt. Wir sind hineingeboren in diese Welt, wie alle anderen Menschen auch, und wir heißen sozusagen Jens von Welt oder auch Matthias von Welt. Aber durch Gottes Gnadengeschenk und dessen Annahme macht Gott uns zu seinen Kindern. Und durch das Blut Jesu sind wir geheiligt und gehören damit zur Familie Gottes. Und damit ändert sich unsere Zugehörigkeit. Ich heiße also nicht mehr nur Jens von Welt, sondern Jens von Gott. Und ich bin auch nicht mehr von der Welt, sondern von Gott. Vielleicht kennen einige auch diese T-Shirts, wo draufsteht, ich bin ein Königskind. Mag sein, dass das auch auf andere erstmal komisch wirkt. Aber die Botschaft, die dahinter steht, ist, glaube ich, eine wichtige, die man für sich selber verinnerlichen sollte. Dass man selbst ein Königskind ist, was einen Kron auf dem Kopf hat. Und ich kann mich quasi unter das Volk mischen und dadurch lernen meine Mitmenschen Gott näher kennen. Er wird für sie realer, kommt ihnen nah. Wir sind nämlich Botschafter an Christi Stadt, wie es in 2. Korintherbrief so schön heißt. Wir vertreten sein Königreich. Mir hat bei dieser Inklusion der Gedanke der Adoption geholfen, also wenn man adoptiert ist. Gott adoptiert uns und nimmt uns als seine Kinder an. Und mit dieser Adoption gehören wir automatisch zu seiner Familie dazu. Wir werden Gottes Kinder, egal wo wir sind und wo wir uns gerade aufhalten. Wir sind nicht mehr von der Welt, obwohl wir uns vielleicht mitten in der Welt befinden. Ich habe nur ein bisschen darüber gesprochen, ob wir die vier möglichen Interpretationen von nicht von dieser Welt, was das heißen kann, und will jetzt ein paar Denkanstöße geben zum Thema in der Welt sein. Ich habe das aufgeteilt in zwei verschiedene Punkte, was es heißt, in der Welt zu sein oder wie das aussehen kann. Zum einen ist das der erste Punkt, am Leben anderer teilhaben. Und der zweite Punkt ist, ins eigene Leben einladen. Fangen wir an mit am Leben der Welt teilhaben. Wie man sehen kann, der Bob fährt hier schön lang, aber ein Bob-Teilnehmer hat ein Krönchen auf und das wird wahrgenommen. Mir ist in dem Zuge eingefallen, dass es schwierig ist für jemanden, der zum Beispiel im Gefängnis sitzt, dass er von außen irgendwelchen Kontakt bekommt oder irgendwelche Botschaften vermittelt bekommt. Da gibt es schon Mittel und Wege, aber grundsätzlich ist es zunächst mal so, dass wenn man im Gefängnis sitzt, man schwierig Kontakt mit der Außenwelt haben kann. Ich habe einige Bekannte, die regelmäßig ins Gefängnis gehen. Wir sind ja in Butzbach da ganz gut bestückt. Wir haben sowohl die JVA Butzbach direkt bei uns, haben aber auch die JVA in Rockenberg, den Jugendknast vor der Haustür. Also das ist ein Feld, was sich bei uns direkt aufdrängt und wo ich auch schon mal eine Gelegenheit hatte, mitzugehen. Und das war total spannend. Und es war einfach bereichernd zu sehen, dass man auch da in eine Welt eindringen kann, in die vielleicht ansonsten wenig von dem kommt, was mit Gottes Liebe zu tun hat. Ich habe einen Forumsbeitrag gefunden, den ich jetzt nicht per se positiv bewerten möchte, aber einfach mal hinstellen möchte als einen Versuch, ob man tatsächlich so etwas verändern könnte. Und zwar nannte der sich rein in die Partei und von innen aufmischen. Und es ging quasi darum, dass jemand gesagt hat, er macht sich Gedanken um die AfD und wäre es denn nicht möglich, die von innen zu verändern. Ich lese das mal kurz vor, was er hier vorschlägt oder welche Frage er stellt. Bei einem Gespräch mit einigen Bürgern, die besorgt sind über den Rechtsruck, kam die Frage auf, ob es möglich sei, eine Partei wie die AfD von innen heraus aufzumischen. Dabei wäre der Plan, möglichst viele Menschen, denen humanitäre Ideale, Menschenrechte und multikulturelle Offenheit wichtig sind, dazu anzuhalten, in die AfD einzutreten, möglichst in die lokalen Parteizentralen. Und dann unter aktiver Teilnahme an Parteisitzungen, im Kleinen wie im Großen, rassistische Vorstöße zu blocken. Wäre es theoretisch möglich, eine Partei, die ja demokratisch aufgebaut ist und somit von den Mitgliedern und Mitgliederinnen mitgestaltet wird, maßgeblich umzugestalten? Auf lokaler Ebene und unter Umständen auch auf Bundesebene? Oder haltet ihr das für Unfug? Nur mal auch ein Ansatz, wie man vielleicht was verändern kann. Bitte versteht mich nicht falsch, ich mache keine Werbung für die AfD an dieser Stelle. Aber ich fand es spannend, dass jemand einfach mal auf so eine Frage gekommen ist. Wie kann ich denn jemand verändern? Und was für Möglichkeiten gibt es da? Ich denke, es ist wichtig, dass wir Teil des Lebens unserer Mitmenschen werden, so wie Jesus das auch getan hat. Er ging zu Menschen in ihren Alltag und begegnete ihnen dort, wo sie waren. Und das waren Prostituierte, das waren Verbrecher, aber auch ganz normale Sünder wie du und ich. Ich denke, wir müssen am Leben unserer Mitmenschen teilnehmen, denn Gott blieb ja auch nicht im Himmel sitzen und wartete, bis wir zu ihm kamen, sondern er hat seinen Sohn geschickt, der einer von uns wurde. Und wir müssen einer von ihnen werden. So wie Paulus das im 1. Korintherbrief auch beschreibt. Ich habe das mal überschrieben, diesen Abschnitt mit das Chamäleon Paulus. Und will den kurz mit euch lesen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Unter denen, die vom Gesetz das Heil erwarten, lebte ich nach dem Gesetz, obwohl ich doch mein Heil nicht vom Gesetz erwarte. Nur um sie zu gewinnen. Bei Menschen, die das Gesetz nicht kennen, lebte ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen, obwohl ich keineswegs ohne Gesetz vor Gott bin. Ich stehe ja unter dem Gesetz von Christus. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Und das alles tue ich für das Evangelium, damit ich selbst an seinen Segnungen Anteil bekomme. Das Chamäleon Paulus. Verbringe Zeit mit Menschen und mit Freunden und zeige echtes Interesse an ihnen, ob das durch gemeinsame Aktivitäten ist, Hobbys, sei einfach Teil von ihrem Leben. Aber Achtung, es geht nicht darum, meinen Mitmenschen nur als Missionsobjekt zu betrachten, das dann abgesetzt wird, wenn es sich nicht für Jesus entscheidet. Denn wir können Liebe und Freundschaft nicht vortäuschen, nur um jemanden in die Gemeinde zu bringen. Nichtsdestotrotz müssen wir unser Herz, unseren Wohlfühlbereich und auch unsere Freundschaftszonen erweitern. Und ich denke, wenn wir am Leben anderer teilnehmen und teilhaben, dann lernen wir auch so zu denken, so zu fühlen, wie sie es tun und lernen letzten Endes ihre Kultur und ihre Werte auch kennen. Wie kann ich denn auch sonst darauf eingehen, auf die Bedürfnisse, die Nöte der Welt und die Fragen, die es gibt, wenn ich gar nicht weiß, was sind die Fragen, die relevant sind für diese Gesellschaft? Was sind die Ängste der Menschen um mich herum? Und ich habe auch hier von euch einiges gehört, wo ich denke, das finde ich gut, das wollte ich einfach an der Stelle auch nochmal lobend erwähnen oder das nochmal einfach betonen. Also das, dazu kann nämlich auch gehören, dass ich mich gesellschaftlich engagiere. Und auch wenn es dabei um ein Dorffest geht, ich habe gehört, dass hier einige Leute sich auch einbringen bei der 1000-Jahr-Feier in Großeichen, wo sie ein Teil der Gesellschaft sind und dort mithelfen, mit anderen zusammen etwas auf die Beine zu stellen. Oder auch bei einem Lutherfest in Oberohm, dass dort gemeinsam gearbeitet wird mit anderen Menschen, mit anderen Christen zusammen und dass man sich dort auf den Weg begibt, raus aus seinem eigenen Dunstkreis. Und das finde ich spannend. Das ist auch nicht immer einfach, aber es ist schön, wenn man merkt, man ist ein Teil der Gesellschaft und hat auch da eine Relevanz. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass meine besten Gespräche, die ich über den Glauben geführt habe, eigentlich irgendwo waren, wo zum Beispiel auf Partys oder auf irgendwelchen Feierlichkeiten, das kann auch sein, dass es an Orten war, die vielleicht nicht allzu fromm erscheinen zunächst mal. Also ich weiß, wir haben in Butzbach so eine Havanna-Bar und ich sage euch, ich habe in diesem Ort die besten Gespräche über den Glauben geführt. In der Lebenswirklichkeit der Menschen, die dort unterwegs sind in der Welt. Gestandene Männer sind von mir in Tränen ausgebrochen, am Tresen von der Havanna-Bar. Und das ist was, was der Geist bewirkt. Und das habe ich merken dürfen und auch die Kraft, die Gebet hat. Wir können für andere Menschen beten, das ist ein Riesenprivileg. Wir haben quasi unsere Schatztruhe dabei, die wir Leuten anbieten können. Und natürlich hat jeder das Recht, Nein zu sagen. Aber mein Auftrag ist doch zu fragen, kann ich für dich beten? Dann muss ich mich auch nicht selbst oder Gott verteidigen, wenn jemand sagt Nein. Aber die Möglichkeit zu sagen, hier, du hast mir gerade erzählt, wie es dir geht, darf ich kurz für dich beten? Ich habe da schon tolle Dinge erlebt, wo Gott gewirkt hat, wo er Menschen berührt hat, ihr Herz geöffnet hat und wo gestandene Männer zu Tränen gerührt waren. Und kommen wir noch zum letzten Punkt, in das eigene Leben einladen und nicht nur am Leben der anderen teilhaben. Wir hatten 2006 hier eine WM, da war das Motto, die Welt zu Gast bei Freunden. Kann man hier nochmal sehen. Und ich denke, so kann es sein, wenn die Welt zu Gast zu uns kommt. Wenn wir Gastfreundschaft pflegen, wenn wir Leute in unser Leben einladen. Ich glaube nämlich nicht, dass wenn wir eine herzliche Willkommensmatte vor unsere Gemeinden legen, dass dann die Leute scharenweise kommen und uns die Türen einrennen. Unsere Mitmenschen müssen ja an unserem Beispiel sehen, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ob wir wollen oder nicht, unser Lebensstil gibt einen Einblick, wie das Leben eines Nichtchristen nach seiner Bekehrung aussehen kann. Und durch unseren Lebensstil geben wir zwangsläufig und permanent Zeugnis. Wir sind sozusagen wandelnde Litfaßsäulen. An unseren Taten und an den Taten der Liebe wird man uns erkennen. Und ich glaube, hier geht es nicht um die Größe der Tat, sondern darum, mit wie viel Liebe wir sie tun. Es gibt ein Zitat, das wird Franz von Assisi nachgesagt, ob dem so ist oder nicht, kann man nicht einwandfrei belegen. Aber er hat es mal so ausgedrückt, predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, benutze Worte. Auch das kann man kritisch betrachten und ich bin wirklich kein Verfechter, nichts über den Glauben zu erzählen. Aber nichtsdestotrotz muss man auch sehen, dass wir durch unser Leben, durch das, was wir tun, letzten Endes schon ganz viel aussagen, bevor wir überhaupt irgendwas über den Glauben gesagt haben. Lass deine Taten sprechen. Und ich glaube, die Herausforderung für die Gemeinden besteht auch darin, eine Willkommenskultur zu schaffen. Eine Atmosphäre, in der ja Offenheit dem Gast gegenüber signalisiert wird. Du bist willkommen. Ein positives Beispiel, was ich da auch gehört habe, hier aus jüngster Vergangenheit, wenn es um die Allianz Gebetswoche in Sellenroth geht, die wurde, soweit ich das informiert bin, mit der lokalen Kirchengemeinde gemeinsam organisiert. Und das finde ich toll, weil da muss man auf die Gäste eingehen. Man muss sie dort abholen, wo sie stehen. Und auch wenn das bedeutet, dass ich vielleicht ein bisschen was von meiner eigenen Freiheit abgebe, und wenn es nur das freie Beten ist, weil ich weiß, vielleicht tun sich die anderen Leute schwer mit einem freien Gebet. Und dann lass uns doch ein vorgefertigtes nehmen, ist doch kein Problem. Das tut uns nicht weh, aber die anderen fühlen sich wohl und wir können gemeinsam unterwegs sein und unseren Gott loben. Oder auch Beispiele wie der Ostergarten, der gemeinsam veranstaltet wird mit der Kirchengemeinde in Flensung und so gestaltet und umgesetzt, dass sich viele Besucher dort willkommen fühlen und gerne hinkommen. Ein letzter Impuls und dann bin ich auch fertig für heute. Die Nutzung eurer Räumlichkeiten finde ich total spannend. Ihr habt eigene Gemeindehäuser und das ist auch gut so. Die Frage ist, wie werden sie genutzt? Werden sie exklusiv für euch genutzt oder profitiert noch jemand davon? Vielleicht auch da die Frage, wie viel Prozent der Dorfbewohner hat schon mal einen Fuß in das Gebäude gesetzt? Das ist bestimmt auch eine spannende Umfrage. Ja. Ich denke, eure Häuser haben ein großes Potenzial, um anderen Menschen zu dienen. Stellt euch vor, der Ortsbeirat oder die Nachbarschaftshilfe nutzt eure Räume für Besprechungen oder die Treffen der lokalen Flüchtlingsinitiative oder auch Deutschkurse finden in euren Räumlichkeiten statt. Möglicherweise kommt auch der Kindergarten und macht seine Weiterbildung im Gottesdienstraum. Auch sowas wäre ja möglich. Auch wenn ihr vielleicht nicht voll und ganz mit euren Häusern zufrieden seid, die auch schon etwas in die Jahre gekommen sind, vielleicht sind es ja die anderen. Ihr habt Veranstaltungsräume für 60, 80, 100, 120 Personen, eine gescheite Technik inklusive Beamer, eine eigene Küche und, was am wichtigsten ist, Menschen, die Jesus lieb haben. Die vielleicht auch kommen, um dann Kaffee zu servieren und mit einem freudestrahlenden Lächeln anderen Leuten dienen. Ich fand es spannend, die Allianz Gebetswoche war auch was uns in Butzwa in der Gemeinde bewegt hat in den letzten Jahren, weil wir auch gemerkt haben, wir wollen da irgendwie das ein bisschen aufbrechen und das nutzen und haben gemerkt, eigentlich sind wir als Gemeinde ein Dienstleister für die Stadt und haben deswegen gesagt, wir wollen die Allianz Gebetswoche bewusst auch in der Stadt vollziehen. Heißt also, wir haben angefragt bei der Feuerwehr, beim Bürgermeister, bei der Polizei und auch in der Schule, können wir kommen? Und ist es möglich, dass wir für euch beten an dem Abend? Und das war ein Traum. Das war so schön zu sehen, dass wir hingehen können, zum Beispiel zu den Feuerwehrleuten, die jede Woche Übungen machen, die sich einsetzen, die ganz viel Engagement bringen für unser aller Sicherheit. Wir profitieren davon. Und dort zu sagen, das ist super, was ihr macht und ich danke euch von Herzen, dass ihr euch so einbringt, damit es uns allen gut geht, diese Wertschätzung entgegenzubringen und dann auch bewusst für die Leute zu beten, christliche Lieder zu singen in den Räumen der Feuerwehr und sie zu segnen und auszustatten für ihren Dienst, das war eine ganz, ganz spannende Erfahrung für mich. Und das wünsche ich mir, dass wir als Christen uns immer mehr die Frage stellen, wie können wir unseren Mitmenschen dienen und wie können wir ihnen mit Liebe begegnen. Ob das in Untersabernroth ist, in Sellenroth, im Vogelsberg oder darüber hinaus. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich bitte dich nicht, dass du die Menschen hier aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt. Wir alle sind nicht von der Welt. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und so wie du deinen Sohn gesandt hast in die Welt, so sende ich auch euch alle in die Welt. Ja, wir wollen dir Danke sagen von Herzen, dass du mit uns unterwegs bist und dass wir dich kennen dürfen, dass wir das Privileg haben, mit dir unterwegs zu sein. Und wir bitten dich, dass du uns ausstattest mit deiner Kraft, mit deinem Geist, dass wir in Liebe unseren Mitmenschen begegnen können und ja, von dem weitergeben, was du bist und was wir von dir erfahren haben, Herr. Amen.